Pfizer-Chef Bourla gibt zu, wie dicht der Filz von Politik und Big Pharma ist. Und dabei geht es nicht um verschwundene SMS. Unser Schwerpunkt, die Kriegsvorbereitung, wird immer rabiater. Jetzt erklärt das Militär ganz offiziell Friedensaktivisten zu Feinden. Und im Interview des Tages, der Goldfachmann Dominik Kettner warnt vor einem Crash des Papiergeldes. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Berlin zeigt wieder, was es kann. Oder eben nicht. Seit gestern Morgen steht in der Hauptstadt der gesamte Straßenbahnverkehr still. Der Grund heißt Winter. Nach einem Sturm sind die Oberleitungen vereist. Mehrere Bahnen blieben einfach auf offener Straße stehen. Sie kamen nicht weiter. In Potsdam und Frankfurt an der Oder, wo der gleiche Sturm tobte, sieht das anders aus. Dort fahren die Bahnen trotz Eis und Schnee. In Berlin greifen die Verkehrsbetriebe nun zur Handarbeit. Mitarbeiter kratzen die Leitungen manuell frei. Ganze 3 Teams sind dafür im Einsatz. Zur Erinnerung, das Straßenbahnnetz ist rund 200 Kilometer lang. Ungarn und die Slowakei wollen gegen das von der EU geplante Importverbot für russisches Öl und Gas Klage einreichen. Das kündigt der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf der Plattform X an. Die Klage soll vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht werden, sobald das Verbot in Kraft tritt. Das wird bereits im Februar der Fall sein. Nach Ansicht Szijjártós sei der Einfuhrstopp nur durch einen rechtlichen Winkelzug möglich gewesen. Die Maßnahme habe man bewusst als reine handelsrechtliche Regelung deklariert. Dabei schreibt Szijjártó wörtlich: Die Verträge sind eindeutig. Entscheidungen über den Energiemix fallen in die nationale Zuständigkeit. Ähnlich äußerte sich auch der slowakische Außenminister Juraj Blanár auf Facebook. Anders als sein ungarischer Amtskollege nannte er aber kein konkretes Datum für die Klage. Beide Länder führen an, dass ein totales Importverbot zu massiven Preissteigerungen im Energiesektor führen werde. Ein Angriff der USA auf den Iran ist offenbar weiterhin nicht vom Tisch. Das berichtet das US-Medium Axios unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter in Washington. Demnach sollen Donald Trump in dieser Woche neue militärische Optionen vorgelegt werden. Eine endgültige Entscheidung über einen Waffengang sei bislang nicht gefallen. Beobachter sprechen von einer erneuten Verschärfung der Lage. Laut Axios hatte Trump nach seinen Kriegsdrohungen gegen den Iran zu Monatsbeginn zunächst Abstand von einem Angriff genommen. Polen setzt massiv auf Gold. Die Goldreserven der polnischen Nationalbank sind inzwischen größer als jene der Europäischen Zentralbank. Das teilte die Notenbank in Warschau mit. Demnach hält Polen aktuell rund 550 Tonnen Gold. Die EZB kommt dagegen nur auf etwa 507 Tonnen. Offiziell begründet Warschau die Käufe mit der Absicherung gegen Kreditrisiken. Beobachter sehen jedoch mehr dahinter. Sie vermuten, dass Polen sich auf harte Zeiten vorbereitet, etwa auf einen Krieg oder auf einen möglichen Zusammenbruch globaler Reservewährungen, allen voran des US-Dollars. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen am Goldmarkt erfahren Sie im Interview des Tages gleich in dieser Sendung. In spätestens 3 Jahren soll Deutschland kriegsfähig sein. Mit oder ohne die USA, so der politische Kurs. Währenddessen meldet sich die Friedensbewegung zu Wort, noch eher leise. Ein Beispiel gab es am Wochenende in Bernau, nördlich von Berlin. Das dortige Friedensbündnis zeigte die Ausstellung Krieg und Kinder. Zu sehen waren schwarz-weiße Fotos zerstörter Städte aus dem Zweiten Weltkrieg und Aufnahmen späterer Kriege in Europa. In den Trümmern Kinder, die stillen Opfer der Kriege. Während der Ausstellung wurden auch Unterschriften für eine Friedenspetition gesammelt. Die Initiatoren fordern unter anderem den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland, den Verzicht auf die Wehrpflicht und das Verbot von Bundeswehrwerbung an den Schulen. Auf 1 sprach mit Markus Brendel und Vanja Weißig vom Bernauer Friedensbündnis.
Und ich bin Lehrer und natürlich macht man sich auch darüber Gedanken, was mit der jüngeren Generation wird. Und ich bin einfach nicht dafür, dass schon die nächste Generation wieder im nächsten Krieg vielleicht verheizt wird. Und deswegen machen wir unter anderem so eine Ausstellung, um dieses Thema überhaupt erstmal in der Bevölkerung und speziell bei Jugendlichen auch präsent zu machen. Und
eigentlich gibt's in der ganzen Republik friedensbewegte Menschen. Und es macht auch Spaß, zusammen sich für den Frieden zu engagieren, und kann ich alle nur aufrufen, irgendwo sich anzuschließen. Weil je mehr wir werden, desto sichtbarer wird der Widerstand, den es ja eindeutig gibt in der Bevölkerung auch.
Ob solche Ausstellungen bald als Desinformation gelten und damit als militärisches Risiko? In Österreich könnte diese Frage schneller aktuell werden als gedacht. Das österreichische Bundesheer stellte am Montag sein neues Risikobild 2026 vor. Die Analyse zeichnet ein düsteres Szenario aus Krieg, Konfrontation und hybriden Bedrohungen. Neu im Fokus ist dabei die sogenannte geistige Landesverteidigung. Gemeint ist die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegen Desinformation und psychologische Einflussnahme. Was das konkret bedeuten soll, skizzierte Generalmajor Ronald Wartok bei der Präsentation anhand eines Beispiels.
Und so darf ich in diesem Zusammenhang den hier heute anwesenden Medienvertretern mitteilen. Wann immer Sie ein sicherheitspolitisches Dialogforum im Internet eröffnen, müssen Sie automatisch damit rechnen, dass darauf umgehend reagiert wird. Es ist oftmals nicht der typische Michael Huber, der einen Kommentar abgibt, sondern dahinter steckt oftmals eine bewusst gesteuerte FIMI-Maßnahme seitens staatlicher Akteure. Derartige Informationsbeeinflussung oder auch die Schwächung des Vertrauens in staatliche Strukturen zielen im Kern auf die Zersetzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und ebenso auch auf die Schwächung des Wehrwillens generell ab.
Vor diesem Hintergrund brisant, im Bericht wird ausdrücklich davor gewarnt, dass die, Zitat, Unterstützung angeblicher Friedensparteien und EU-kritischer Randparteien die europäische Geschlossenheit nachhaltiger schwächen könnten als rein militärische Drohungen. Als Konsequenz wird vorgeschlagen, Schüler frühzeitig für Desinformationskampagnen zu sensibilisieren. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer warnt jedoch, Zitat, unter dem Deckmantel einer geistigen Landesverteidigung drohen abweichende Meinungen pauschal als ausländische Einflusskampagnen stigmatisiert und in weiterer Folge bekämpft zu werden. Während Friedensparteien als Risiko gelten, trafen in Brüssel 2 prominente Vertreter der Aufrüstung zusammen. Die EU-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann empfing Mark Rutte. Die FDP-Politikerin forderte, den Druck auf nationale Regierungen zu erhöhen, um die Rolle der EU innerhalb der NATO zu stärken. Ebenfalls dabei der CDU-Politiker David McAllister. Er hatte kürzlich eine EU-Verteidigungsunion noch bis Ende des Jahres gefordert. Parallel dazu verschärft Johann Wadephul den Kurs gegenüber Russland. Bei einem Besuch in Lettland kündigte er ein stärkeres militärisches Engagement in der Ostsee an. Es gehe um Verteidigung in internationalen Gewässern und um das Vorgehen gegen Schiffe mit unklarer Herkunft. Beobachter werten das als verdeckte Ankündigung, künftig russische Tanker außerhalb von NATO-Hoheitsgewässern abzufangen. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens warnt, der Kreml wird nicht zögern, einen solchen Schritt als Blockade von St. Petersburg zu interpretieren. Die linksradikale Szene in Leipzig-Konnewitz muss mit Jürgen Kasek dauerhaft auf einen ihrer bekanntesten Rechtsanwälte verzichten. Dafür sorgte das Amtsgericht Leipzig mit einem Urteil vom Freitag. Unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung wurde Kasek nun zu 1 Jahr Haft auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der Hintergrund: Dem Antifa-Anwalt war eigentlich bereits 2022 die Zulassung entzogen worden. Doch das interessierte ihn offenbar nicht. Munter nahm er weiterhin Mandanten aus dem linksextremen Umfeld an. Dem Fall kommt eine besondere Brisanz zu, da Kasek nicht nur linker Starverteidiger, sondern auch Ex-Chef der Grünen in Sachsen ist. Zum Verhängnis wurde ihm am Ende ausgerechnet seine Szenetätigkeit. Da er seine Mandanten häufig gratis vertrat, konnte er für seine Kanzlei keine Sozialabgaben mehr zahlen. Der Verlust seiner Zulassung war dann die logische Konsequenz. In Österreich sorgt derzeit die Verleihung eines ukrainischen Verdienstordens für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger für Aufregung. Wie die österreichische Botschaft in Kiew auf Facebook verlautbarte, wurde der Ministerin vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky der Verdienstorden zweiter Klasse verliehen. Begründet wird die Auszeichnung unter anderem mit der Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine. Innenpolitisch stößt die Auszeichnung insbesondere vor dem Hintergrund der österreichischen Neutralität auf Kritik. Die außenpolitische Sprecherin der FPÖ, Susanne Fürst, fordert den Rücktritt von Meinl-Reisinger und sagt wörtlich: Eine Außenministerin, die sich derart auszeichnen lässt, während Milliarden an Steuergeldern Richtung Ukraine fließen, ist politisch nicht mehr tragbar. Besonders brisant ist laut Fürst, dass die Ordensverleihung nicht öffentlich kommuniziert, sondern erst im Nachhinein bekannt wurde. Der Chef des Pfizer-Konzerns Albert Bourla gestand jetzt ganz offen die enge Verflechtung von Regierungen und Big Pharma. Während des WEF-Treffens in Davos sagte er im Gespräch mit dem Wall Street Journal:
Hätten Sie bei der Jobzusage je gedacht, dass Sie so viel Zeit mit den Mächtigen der Welt verbringen würden?
Ja, wir hatten nicht so viel Zeit, aber wir wussten immer, dass wer in der Regierung ist, extrem wichtig für unser Geschäft ist, da es stark reguliert ist. Und die Regierung ist ja auch entweder der größte Kunde, wie in den USA, oder der einzige Kunde, wie in Europa. Und das fing im Grunde mit Covid an. Also die Notwendigkeit, dass alle Regierungen mit uns sprechen mussten, weil wir im Grunde die einzige Lösung und die einzige Hoffnung darstellten. Nun, die Gesundheit wurde extrem politisiert, auch aufgrund der Covid-Pandemie, und zwar viel mehr als jemals zuvor. Und die Notwendigkeit, enge Beziehungen zum US-Kongress und zur US-Regierung von beiden politischen Lagern sowie zu allen europäischen Regierungen aufrechtzuerhalten, ist sehr hoch.
Wie Bourla offen zugibt, wird sich an der engen Verbindung von Regierungen und Big Pharma auch weiterhin nichts ändern. Nur die seit Covid ebenso enge Verknüpfung mit militärischen Operationen ließ er unerwähnt. Im Januar 2020 richtete die Berliner Gesundheitsverwaltung einen Corona-Krisenstab ein. Seit Montag sind dessen Protokolle öffentlich. Erstritten durch eine Klage der Berliner Zeitung. Mehr als 1000 Seiten sind damit einsehbar. Die Namen der Beteiligten wurden geschwärzt, der Inhalt nicht. Besonders aufschlussreich sind die Mitschriften täglicher Telefonkonferenzen ab dem Frühjahr. In ihnen wurde über das Leben von fast 4 Millionen Berlinern entschieden. Was diese Dokumente zeigen, ist verstörend. Sie zeichnen das Bild einer kalten Bürokratie. Ohne Empathie, ohne erkennbare Zweifel und ohne echtes Interesse am Schicksal der Menschen.
18. November 2020. Vor dem Reichstag versammeln sich tausende Demonstranten. Sie protestieren gegen das Infektionsschutzgesetz. Zur gleichen Zeit beginnt der Krisenstab der Senatsverwaltung für Gesundheit seine tägliche Telefonkonferenz. Dass an diesem Tag Menschen für ihre Freiheit auf die Straße gehen, den Bürokraten ist das kein einziges Wort wert. 9. Juni. An diesem Tag schaltet sich die Telefonkonferenz wohl erstmals zusammen. Ältere Protokolle existieren nicht. Dass Menschen über Monate hinweg einsam in Altenheimen starben, interessiert die Runde nicht. Wichtig ist etwas anderes. In der Verwaltung gäbe es den Vorwurf der rassistischen Unsensibilität. Es geht um das Ausbruchsgeschehen unter Vietnamesen. Die Thematik ist noch nicht beruhigt. Sie wird tagelang diskutiert. Der Sommer beginnt in Berlin. Der Krisenstab tagt weiter. Er fragt nicht, er zweifelt nicht, er setzt um. Proteste der Bürger, Zweifel kritischer Wissenschaftler. Nichts davon findet Platz in den Protokollen der Vollstrecker. Erst Anfang September wird es hektisch. Das Verfassungsgericht fordert Erkenntnisquellen für die Entscheidungsgrundlagen. Die Richter haben offenbar Zweifel am Corona-Narrativ. Das Eingeständnis der Bürokraten folgt, ohne jede Spur von Reue. Erkenntnisquellen haben sie nicht. Man müsse wohl nachsteuern. Doch es kommt noch schlimmer aus Sicht des Krisenstabes. Auch im Abgeordnetenhaus regt sich Missmut. Parlamentarier fragen nach der Grundlage der Maskenpflicht auf Demos. Die Bürokraten wissen es nicht. Das Team Recht soll sich erkundigen. Anfang November dann die Katastrophe, jedenfalls in den Augen der Vollstrecker. Das Abgeordnetenhaus verlangt Mitsprache bei Eingriffen in die persönliche Freiheit der Bürgerschaft. Zum ersten Mal wirken die Bürokraten sprachlos.
Am Montag wurden mehr als 1000 Seiten der Corona-Protokolle veröffentlicht. Bereits heute hat Auf1 für Sie eine erste Analyse vorgenommen. Mit uns bleiben Sie, verehrte Zuseher, verlässlich und unabhängig informiert. Damit das auch künftig so bleiben kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Unterstützen Sie daher unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die EU-Kommission verschärft den Druck auf die Plattform X und auf die dazugehörige künstliche Intelligenz Grok. Wie das Magazin Politico berichtet, leitete die Kommission Ursula von der Leyen am Montag ein neues Verfahren ein. Begründet wird der Schritt mit der Möglichkeit, über Grok täuschend echte Bilder, sogenannte Deepfakes, von realen Personen zu erzeugen. Doch der Verdacht liegt nahe, dass es um mehr geht. Denn Politico zitiert ein hochrangiges, namentlich nicht genanntes Kommissionsmitglied mit den Worten: Der eigentliche Untersuchungszweck ist viel breiter. Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Klar ist jedoch, die Konsequenzen könnten drastisch sein. In Brüssel wird offenbar sogar über eine Abschaltung von Grok nachgedacht. Beobachter sehen deshalb weniger den Kampf gegen Deepfakes, sondern einen weiteren Versuch, die Informationsfreiheit einzuschränken. Verantwortlich für den Kurs ist maßgeblich von der Leyen. Am 22. Januar ist die Juristin und Covid-Aufklärerin Dr. Brigitte Röhrig verstorben. Im Alter von nur 60 Jahren erlag sie einer mehrjährigen Erkrankung. Die Pharma-Rechtsexpertin und Autorin hat unermüdlich über die Covid-Spritzen aufgeklärt. Ihrer Ansicht nach wussten die Verantwortlichen, was sie tun. In sozialen Medien finden sich zahlreiche Nachrufe auf die mutige Frau. Etwa schreibt Anwalt Wilfried Schmitz: Brigitte Röhrig hat ihr Wissen für den Kampf ums Recht eingesetzt, als so viele Juristen in Deutschland geschwiegen haben. So hat sie sich auch gegen die faktische Covid-Impfpflicht für Soldaten eingesetzt. Weiter hat sie darauf hingewiesen, dass die mRNA-Injektion bereits 2009 per Gesetz fälschlicherweise als Impfungen umdefiniert wurden, mit fatalen Konsequenzen.
Letztlich ist es so, dass diese Injektionen der ursprünglichen Definition eines Gentherapeutikums unterfallen. Mit der Folge, dass das eins der oder das strengst geprüfte Arzneimittel hätte sein müssen, hätten also auch wesentlich mehr Prüfungen durchgeführt werden müssen, als sie für normale Arzneimittel hergestellt durchgeführt werden müssen. Und dadurch, dass sie als Impfungen deklariert worden sind und an Impfungen geringere Anforderungen für die Durchführung von Studien gestellt werden, wurden die Anforderungen nochmal runtergeschraubt. Wenn man aber den Maßstab Gentherapeutikum ansetzt, was man machen muss, weil eben diese Injektion wie ein Gentherapeutikum medizinisch wirkt, dann hat man bei weitem nicht die Prüfungen durchgeführt und die Tests durchgeführt, die man hätte durchführen müssen.
Brigitte Röhrig hat also bereits vor Jahren ausgesprochen, was nun in den USA langsam öffentlich debattiert wird. Zuletzt hatte etwa der ehemalige Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, darauf hingewiesen, dass die Covid-Injektion nie als Impfung bezeichnet hätte werden dürfen. Hierzulande bis heute undenkbar. Umso mehr wird Brigitte Röhrichs unermüdliche Aufklärungsarbeit fehlen. Und wir kommen zum Interview des Tages. Angesichts der derzeitigen Explosion des Goldpreises fragen sich viele, wird diese Entwicklung so weitergehen oder werden wir bald einen dramatischen Einbruch erleben? Der Edelmetallhändler und Journalist Dominik Kettner ist sich jedenfalls sicher. Gold wird auch in den nächsten Jahren noch eine lohnende Wertanlage bleiben, wie er gegenüber auf 1 von Frau Elsa Mittmannsgruber betont.
Was wir derzeit erleben, ist natürlich ein Mindshift. Also wir sehen eine Veränderung der Gesellschaft hin von euphorischem Opportunitätsdenken hin in ein Schutzdenken und vielleicht auch in ein Stückweise Sicherheits- und Angstdenken. Denn wenn Venezuela, wenn die Ukraine, wenn der Iran, der Nahe Osten, Taiwan, rund um den Globus überall Störfeuer gelegt werden, die Unsicherheiten bringen, suchen die Menschen logischerweise sichere Häfen für ihre Ersparnisse. Das ist einmal der erste Faktor, warum überhaupt viele ins Gold hineinströmen. Der zweite Faktor ist, dass das die Zentralbanken bereits ebenfalls erkannt haben und seit 5 Jahren zwischenzeitlich über 1000 Tonnen Gold je Jahr gekauft haben. Das heißt, das sind Rekordzahlen Jahr für Jahr für Jahr. Also während die Zentralbanken die Druckerpressen anschmeißen, wie in den USA wieder, kauft man zeitgleich Gold. Also zweites Indiz. Das dritte Indiz, was Gold treibt, das ist ein sehr, sehr fundamentaler Faktor, ist natürlich, dass Gold begrenzt ist. Also wenn jeder auf diesem Planeten eine Unze Gold wollte, dann wäre mit einer Unze Gold pro Person alles auf diesem Planeten abgegrast. Auch das ist einfach mal, um das im Kopf zu behalten, natürlich wichtig. Das ist knapp, es lässt sich nicht x-beliebig vermehren. Und um die Frage zu beantworten, wie lange das noch weitergeht, muss man natürlich die Frage stellen, wo sind wir heute im gesamten Chartgefüge? Wo waren wir vielleicht auch in den letzten, in den Allzeithochs in den 70er Jahren, als wir in einer ähnlichen Stagflationsphase waren, sprich stagnierender Wirtschaft, steigende Inflation, unsicherem Marktumfeld geprägt von Krisen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir beim Goldpreis spätestens Ende der Dekade bei $10,000 stehen. Mein Kursziel für dieses Jahr liegt bei $5,800. Einfach daher errechnet, weil die Kaufnachfrage rund um den Globus aufgrund der geprägten oder der formierten Unsicherheit immer weiter zunimmt. Und das treibt die Menschen natürlich in die sicheren Häfen. Also man shiftet auch aus Anlageklassen wie Aktien und derzeit auch viel aus dem Kryptobereich hinein ins Gold. Gold ist nun zur Nummer 1 Assetklasse geworden in diesen Zeiten. Und es wird sicher noch 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Jahre anhalten, dieser Rohstoff-Superzyklus. Denn Gold alleine ist ja nicht separat zu betrachten. Da zählt Silber mit rein, da zählt Platin, Palladium und auch seltene Erden, Uran, Kupfer. Also wir sind in diesem Rohstoffzeitalter, wo die Menschen nach echten, greifbaren Werten suchen. In Zeiten der steigenden Unsicherheit streben die Menschen eben nach Sicherheit in ihren Anlageklassen und das erfüllen die Rohstoffe anders, als es eben irgendwelche Versprechen eben beispielsweise Anleihenmarkt tun. Denn wer vertraut heute noch darauf, dass die USA in 10 Jahren wirklich noch zahlungsfähig ist? Und genau das treibt eben große institutionelle, aber auch Länder, auch Privatanleger raus aus Anleihen, die ja nun mal die Nummer 1 Sicherheitsanlage waren, hinein ins Gold. Und Ray Dalio und Jeffrey Gundlach, also zwei der beliebtesten und namhaftesten Befürworter für Anleihen, sind beide der Meinung, genau wie ich, dass wir nun am Shift stehen, dass Gold eben den Ersatz für die Anleihen liefert. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Billionen rund um den Globus in Anleihen stecken, die jetzt abfließen, ist das ein weiterer Grund. Also ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde lang Argumente liefern, warum ein fundamentales Szenario gegeben ist. Ich möchte aber vielleicht abrunden dazu sagen, wir erleben gerade erst den Umbruch. Also wir haben jetzt bei im Euro 4.000 Euro Allzeithoch erreicht. Wir sind im Dollar bei 4.725 in etwa. Wir werden sehr sicher im ersten Quartal auch die $5,000-Marke erreichen. Und dann kann ich ganz entspannt sagen, wer eine Unze Gold besitzt, der kann für seine Unze Gold heute einen maßgeschneiderten Herrenanzug kaufen und ein paar gute Lederschuhe und konnte aber auch vor 2000 Jahren eine gute Turga und seine Ledersandalen dafür kaufen. Die Kaufkraft von einer Unze Gold, die bleibt immer gleich. Was derzeit schwankt, ist nicht der Goldpreis, sondern die Kaufkraft unseres Papiergeldes schwindet. Und das muss in die Köpfe der Menschen.
Wie ist denn das bei Silber? Sie haben ja selbst jetzt gesagt, das ist ja alles eben sehr limitiert. Also die Edelmetalle sind ja limitiert. Und bei Silber ist ja gerade eben dieses Thema, dass es bald ausgehen wird oder dass es gar nicht mehr gedeckt ist. Ja. So viel wie es auf Papier steht, dass es gar nicht gibt. Ja. Wie lange geht das jetzt noch so weiter oder was kommt
dann? Also Silber ist für mich sogar das derzeit bessere Gold. Das muss man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, denn die verfügbare Silberfördermenge pro Jahr beläuft sich auf 800 Millionen Unzen im Jahr. Der Bedarf, der Verbrauch liegt derzeit bei 1 Milliarde Unzen im Jahr. Es ist jedem klar, wenn wir 1 Milliarde Unzen Verbrauch haben und ein Defizit haben und das über 5 Jahre hinweg, dass hier irgendwas im System nicht stimmt. Und die großen Player im Markt, unter anderem die COMEX, das ist das, wovon Sie sprachen beim Silber, die handeln eben Futures, ETCs, Kontrakte, also das heißt Papiersilberansprüche. Und diese Papiersilberansprüche verbriefen nur einen Anspruch auf eine gewisse Menge Silber. Da diese Investoren bis dato nie ihr Silber physisch ausgeliefert haben wollten, hat dieses Kartenhaus funktioniert. Die ersten beginnen aber damit, eben diese Auslieferansprüche zu erwarten. Und die können nicht erfüllt werden. Das heißt, de facto werden die ausgecashed, die bekommen also in dem Fall Geld, Fiat-Geld bezahlt und kein Silber. Und dann steigt natürlich die Unsicherheit, ob diese Kontrakte wirklich ihr Geld wert sind, also das Papier, auf dem die Währungen gedruckt sind. Das ist einer der großen Gründe, ein riesiger Umbruch. Währenddessen baut sich aber Vertrauen im asiatischen Raum auf. Also die Shanghai Gold Exchange ist die asiatische Rohstoffhandelsbörse und dort werden zwischenzeitlich 10 bis 15 Dollar mehr pro physischer Unze Silber bezahlt. Also es klafft dann eine Lücke heran und in dieser Lücke entstehen sogenannte Arbitrage-Möglichkeiten. Das heißt, westliche Anleger kaufen sich günstige Silber im Westen, können es teurer im asiatischen Raum verkaufen und das ist wie so ein Staubsauger. Der saugt das ganze Silber aus dem westlichen Markt hinaus in den asiatischen hinein und die COMEX fällt momentan mit ihren Manipulationsversuchen, die eben von großen Banken unternommen wurden, unter anderem JP Morgan wurde bestraft mit 920 Millionen Dollar wegen Spoofings, also die haben den Preis manipuliert, wie viele andere Banken, die auf dieser Liste stehen, Stück für Stück für Stück zusammen. Das Vertrauen dauert 30 Jahre im Aufbau, aber es ist in 3 Sekunden verspielt. Und da jetzt jeder verstanden hat, dass dieses Silber eben physisch nicht mehr vorhanden ist in den Mengen, wie es dort investiert wurde, suchen die Anleger das richtige, greifbare, echt anfassbare Silber. Und das bringt momentan den Drive in den Markt. Wir haben jetzt wirklich von 60 auf 70 Dollar 3 Wochen gebraucht, von 70 auf 80 Dollar nur noch 14 Tage, von 80 auf 90 Dollar waren es nur noch 7 Tage und von 90 auf 100 sind wir wahrscheinlich sogar bei unter 7 Tagen, wenn der Drive in dieser Woche weitergeht. Meine Erwartung ist, wir werden in diesem Jahr mit etwa 180 bis 183 Dollar Silber abschließen. Auch daher getrieben, weil die Kaufnachfrage nicht nur aus dem asiatischen, aus dem westlichen Raum kommt, sondern der Privatanleger wacht jetzt auf. Er stellt fest, er hat eine sichere Anlage, die er in die Hand nehmen kann und mit der er sich dann auch entsprechend in Sicherheit bringen kann. Hoffentlich für die nächsten Jahre. Ich sehe auch hier einen ähnlichen Zeithorizont, mindestens bis 2030, wahrscheinlich darüber hinaus bis 2035.
Und warum Dominik Kettner der Gefahr eines möglichen Goldverbots gelassen entgegensieht, das erfahren Sie in der gesamten Sendung unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.